200 Kardinäle in roten Gewändern, über 700 Bischöfe in Violett und ungefähr 250.000 Gläubige waren gestern am Samstag auf dem Petersplatz bei der Beerdigung von Papst Franziskus dabei. Und auf den Straßen sogar nochmal 150.000 weitere. Sie haben alle zusammen gebetet, gesungen und den verstorbenen Heiligen Vater verabschiedet. Aber so einträchtig und friedlich, wie das Bild aussah, ist es hinter den Kulissen wohl nicht immer. Auch nicht unter den Kardinälen, die den neuen Papst wählen und damit entscheiden, in welche Richtung geht es in der Kirche in den nächsten Jahren und ja, Jahrzehnten. Und besonders eine Phase hat nochmal gezeigt, wie das so ist, wenn es zwei verschiedene Richtungen gibt. Denn das hat ja begonnen mit zwei verschiedenen Päpsten. Und genau darüber wollen wir heute sprechen bei
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl.
Jeden Tag liefern wir euch die Hintergründe und emotionalen Geschichten rund um die Sedisvakanz, also die Zeit zwischen den Päpsten. Schön, dass ihr dabei seid, heute wieder mit den Hosts Tobias und Lara.
Wir sind Journalisten von domradio.de und nehmen euch mit in die spannende Welt der Päpste. Ja, treffen sich zwei Päpste, das war bis vor ein paar Jahren so absurd, dass es als Witz durchgegangen ist. Und dann mit einem Schlag im Jahr 2013 war das anders. Papst Benedikt XVI. Ist in einen Hubschrauber gestiegen, hat sich in die Sommerresidenz der Päpste fliegen lassen und hat dann gesagt, ich trete zurück, liebe Kardinäle, wählt einen neuen. Die Krönung war natürlich, dass in Köln gerade Rosenmontag war und viele hier dachten, das ist doch ein Scherz.
Genau, aber schnell war klar, es war total ernst. Und damit hat eine Phase begonnen, die für uns wirklich absolut außergewöhnlich war. Also abgesehen vom Ausnahmezustand Karneval natürlich. Ein paar Tage später gab es nämlich zwei Päpste, den zurückgetretenen und den regierenden, also Benedikt und Franziskus.
Benedikt hat das ganz bewusst gemacht. Ich fand das damals mutig, denn es gehörte sich eigentlich nicht. Also es kam ja quasi nicht vor. Nahezu einzigartig war das in der Geschichte der Päpste. Aber er hatte eben gemerkt, ich werde schwächer, es ist Zeit, dass jemand anderes übernimmt. Er war nicht gestorben, sondern hat sich freiwillig zurückgezogen und ist in ein stilles Kloster gezogen, mitten in den Vatikanischen Gärten, um dann dort hinter den Vatikanmauern so in Ruhe zu leben.
Ja, Benedikt, also eher so als der Professor auf dem Papstthron, der war ja bekannt für seine intellektuelle Tiefe, seine sehr klare konservative Haltung und sein Festhalten an diesen traditionellen Glaubensüberzeugungen. Und dann nach seinem Rücktritt Papst Franziskus, eher so der Pastor, der hat ja einen ganz anderen Fokus gesetzt. So volksnah, weniger bei den Büchern, eher bei den Menschen, Öffnung für Reform. Also in Episode 4 haben wir schon mal darüber gesprochen, sowas wie Homosexualität oder Armut. Die hat er wirklich sehr, sehr offen angesprochen.
Die katholische Kirche hatte jetzt also zwei Päpste, die ganz gegensätzlich wahrgenommen wurden. Benedikt der Konservative Emeritus, der Ruhestandspapst, und Franziskus der reformorientierte aktive Pontifex. Nach außen hin haben die beiden herzlich verbunden gewirkt. Franziskus hat Benedikt sogar liebevoll seinen Großvater genannt, dessen Rat er schätzte. Aber ob das Verhältnis der beiden wirklich so harmonisch war, dazu kann man wenig sagen, da ist nichts bekannt. Öffentlich hat keiner der beiden ein schlechtes Wort über den anderen verloren. Hier zum Beispiel bei einer Rede auf dem Petersplatz in einer Dokumentation von EWTN.
Ich habe viele Male gesagt, dass es mir sehr gefällt, dass er hier im Vatikan wohnt. Denn es ist, als habe man den weisen Großvater im Haus. Danke.
Grazie. Und auch Benedikt hat betont, wie sehr er Franziskus schätzt.
Die Güte, die Sie seit dem Moment Ihrer Wahl ausstrahlen, beeindruckt mich immer wieder und ist eine große Stütze für mein inneres Leben. So schön die Vatikanischen Gärten auch sind, mein wahres Zuhause finde ich nicht dort, sondern in Ihrer Güte. Dort fühle ich mich geborgen.
Ja, das hat aber nicht jeder so gesehen wie die beiden. Benedikt hat immer noch große Fans, die Franziskus und seine neue Art, die Kirche zu führen, eher kritisch gesehen haben. Es gab und gibt zwei sehr laute Lager, und zwar die eher Konservativen, die Benedikt verehrten, und diejenigen, die Franziskus, ja, reformerischen Stil geschätzt haben.
In der Kirche hat es mehr als 10 Jahre lang einen Bürgerkrieg gegeben. Es war ein großer Konflikt zwischen den Ultrakonservativen, denken wir an den amerikanischen Kardinal Burke, an den deutschen Kardinal Müller, vorher noch an Kardinal Meissner, und andere Kardinäle und Bischöfe, die nicht sprechen, die nicht lautstark sind, aber die so denken, das ist ungefähr 30%, könnte man sagen, der Weltkirche. Und die Reformer sind vielleicht 20%, 25%. Die westeuropäischen Bischöfe denken anders als die osteuropäischen Bischöfe, die mehr konservativ sind. Die nordeuropäischen Bischöfe sind oft sehr zaghaft. Die amerikanischen Bischöfe sind total gespalten. Die Bischöfe aus Afrika sagen, nein, wir wollen keine Segnung der homosexuellen Paare. Das ist eine, sagen wir so, auch eine kirchenpolitische Realität.
Das sagt der bekannte Vatikanist Marco Politti. Mit ihm haben wir über das Vermächtnis von Franziskus gesprochen. Und das ganze Interview, das laden wir euch nochmal als Sonderfolge hoch. Da geht es einmal noch mehr um diese Konflikte und Uneinigkeiten in der Kirche, aber auch darum, was Papst Franziskus und seine Amtszeit so, ja, einzigartig gemacht hat.
Das lohnt sich auf alle Fälle, da reinzuhören in dieses Interview, das sehr ausführlich ist und nochmal sehr tief geht. Und der Bürgerkrieg, von dem Marco Politti natürlich sehr zugespitzt spricht, der ist einige Male aber wirklich sichtbar geworden. 2016 zum Beispiel hatte Franziskus in einem Dokument geschrieben, dass Menschen, die kirchlich verheiratet waren, geschieden sind und dann nochmal nicht kirchlich geheiratet haben, unter bestimmten Umständen in der Messe die Kommunion empfangen dürfen. Ganz heikles Thema innerkirchlich, also in der Kirchengemeinde mag das gang und gäbe sein, dass wiederverheiratete Geschiedene die Heilige Kommunion, die Hostie, empfangen. Aber die Lehrmeinung, die offizielle Meinung der katholischen Kirche ist da bislang deutlich gewesen. Das darf man eigentlich nur, wenn man dieser ersten Ehe treu geblieben ist, vor der man ja bei der Hochzeit in der Kirche gesagt hat, nur Gott soll uns im Tod voneinander trennen. Und da haben die Kardinäle einen Brief nach Rom geschickt, keinen netten, ein Dubia-Brief, quasi eine öffentliche brüderliche Ermahnung von den Kardinälen an ihren Chef, an Papst Franziskus. Darin haben sie ihm vereinfacht gesagt vorgeworfen, nicht katholisch genug zu sein. Natürlich diplomatischer ausgedrückt und respektvoller, aber doch sehr, sehr deutlich. Und auch Benedikt ist in die Kritik geraten, weil er nach seinem Rücktritt ein Vorwort für ein theologisches Buch geschrieben hat, das dann von anderen benutzt wurde, um die Autorität von Franziskus zu untergraben.
Ja gut, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum war diese Situation eigentlich jetzt so kritisch? Aber es gibt ja auch in der Politik irgendwie Ex-Kanzler und aktive Kanzler mit ganz unterschiedlichen Auffassungen. Also ich denke jetzt mal an Olaf Scholz zum Beispiel, der tickt ja ganz, ganz anders als Angela Merkel. Und die wiederum tickt ja auch anders als Gerhard Schröder. Und das ist ja auch irgendwie ganz normal, dass unterschiedliche Menschen auch anders denken. Unser Vatikan-Experte Ulrich Nersinger, den haben wir mal gefragt, wo da eigentlich die Unterschiede liegen zwischen dem Papst und einem Politiker.
Im politischen Agieren unterscheidet ihn von vielen Staatschefs, vielen Regierungschefs eine Sache besonders, er ist der Neutralität verpflichtet. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Sache, das haben wir jetzt gesehen in den Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine und zwischen Israel und Palästina. Also da muss der Papst eben eine Position einnehmen, die fast einmalig ist. Er muss neutral bleiben.
Und das bleibt auch so, wenn es einen Papst im Ruhestand gibt.
Der emeritierte Papst ist nicht mehr der Papst, der das Sagen hat. Seine Äußerungen zur Politik spielen keine Rolle. Problematisch ist es eigentlich nur im innerkirchlichen Bereich.
Weil man dann zwei Menschen hat, die von den Kardinälen gewählt wurden und beide die Aufgabe bekommen haben, als höchste Autorität festzulegen, wie der katholische Glauben verstanden werden soll. Und diese Autorität im Ruhestand abzugeben, das ist eigentlich nicht vorgesehen. Papst ist man normalerweise, bis man stirbt.
Ja, und das hat diese Sache mit Benedikt und Franziskus auch so kompliziert gemacht. Unser Chefredakteur Renato, den kennt ihr ja schon aus den anderen Episoden, der ist ja gerade für uns in Rom, wo die Kardinäle sich treffen. Und der hat den Eindruck, dass die Lagerbildung zwar da ist, aber...
Ich glaube, was eine viel, viel größere Rolle spielt als die Frage, wird das jetzt ein Konservativer oder ein Liberaler, ist die Frage, kann das jemand sein, der Menschen mitreißt? Und ich glaube, da könnt ihr auch mal die nächsten Tage so ein bisschen in die Nachrichten gucken, wenn ihr so die Videos und die Fotos von den Leuten seht, die ja als Kandidaten gehandelt werden, guckt denen mal ins Gesicht. Guckt mal, sind das Leute, die eine Ausstrahlung haben, die sympathisch sind, die Leute mitreißen können? Und ich glaube, sowas wird eine viel, viel größere Rolle am Ende spielen als die Frage nach konservativ-liberal. Es sind ja noch nie so viele Kardinäle gewesen bei einem Konklave. Es sind weit über 120, was ja eigentlich die Grenze offiziell sein sollte. Und die kennen sich ja zum Großteil überhaupt nicht. Die kommen ja aus Tonga, Papua-Neuguinea, der Zentralafrikanischen Republik, sonst woher. Früher kannten die sich und wussten, wie sie einzuschätzen sind. Das heißt, in diesen Tagen der Generalkongregation, des Vorkonklaves, lernen die sich kennen, halten Reden, feiern Gottesdienste, haben Predigten. Und in diesen Momenten, das ist halt so ein bisschen wie so erster Tag Jugendherbergsausflug, ne? Man trifft sich zusammen, man sieht, wie die Leute einzuschätzen sind. Und ich glaube, in diesen Tagen, ohne dass wir es mitbekommen, werden sich die Leute herausstellen, die dann die großen Chancen haben, auf die sich die Stimmen vereinigen, auch wenn es denen im Moment noch gar nicht so wirklich bewusst sein mag.
Soweit unser Chefredakteur Renato. Und hier nochmal Marco Politi, der glaubt, dass es auf Folgendes ankommt.
Was entscheidend ist, ist eine breite Mitte, die jetzt einen Papst sucht, der wieder die Kirchenteile zusammenbringt, der wieder die Wunden dieses Konflikts flickt, damit es wieder eine Harmonie gibt in der Kirche.
Und genau diesen Prozess werden wir in den nächsten Tagen genauer beleuchten. Wir werden über das Konklave sprechen, darüber, wie die Kardinäle von der Außenwelt abgeschirmt werden und wer da eigentlich so mitwählen darf. Denn zum Papst gewählt werden könnte sogar rein theoretisch unser Chefredakteur Renato. Du aber übrigens nicht, Tobi.
Nein, denn ich bin nicht ledig und du kommst irgendwie auch nicht in Frage, Lara. So, und wir haben noch einige Fragen von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Wir werden einige davon bündeln und in einer extra Folge beantworten. Und wenn ihr auch etwas wissen möchtet, dann schreibt uns gerne an studio@domradio.de.
Es sind ja gerade mehr als 200 Kardinäle in Rom und ich habe mich gefragt, wer genau sind die denn alle?
Und deswegen stellen wir einige Auserwählte vor, natürlich nicht alle. Und morgen legen wir damit los.
Ja, denn die meisten Kardinäle, also alle, die unter 80 sind, die dürfen ja den Papst wählen. Und was genau ein Kardinal ist, das schauen wir uns dann morgen auch mal an. Und damit danke, dass ihr hier bei unserer Sonntagsfolge dabei wart. Eure Hosts waren heute Tobias und Lara.
Tschüss und auf ein Wiederhören bei
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl. Bei domradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.